ARD Sounds.
Für mich ist das alarmierend. Einmal, was meine Familie und mich betrifft und auch mein Team. Und zum anderen halte ich es für eine Verantwortungslosigkeit, dass solche Sicherheitslücken nicht aufgeklärt wurden.
Sagt Roderich Kiesewetter. Denn eine Recherche des Bayerischen Rundfunks zeigt, dass deutsche Mobilfunknetze sensible Daten von Smartphones preisgegeben haben.
Wir erklären in dieser Folge, wie solche Informationen für gezielte Cyberangriffe und Spionage genutzt werden können und warum Kiesewetter von einem Einfallstor für fremde Akteure spricht.
CIA-Chef John Ratcliffe ist überraschend nach Moskau gereist, offenbar mit einer deutlichen Warnung im Gepäck.
Wir fragen, was hinter diesem ungewöhnlichen Besuch steckt und warum die Reise auch für Deutschlands Sicherheit relevant ist.
Außerdem, Deutschland gibt Milliarden für neue Rüstungsgüter aus, aber kauft das Verteidigungsministerium immer das Richtige?
Daran gibt es zunehmend Zweifel, berichtet der Spiegel. Hallo, ich bin Daniel Runge aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Inken Henkel. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 27. August um 16 Uhr. Eigentlich reicht schon ein Anruf. Du musst nicht rangehen, nichts anklicken, keine dubiose App installieren und trotzdem können Informationen über dein Handy beim Anrufer landen. Was genau ist da passiert, Daniel?
Nun, Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben eine gravierende Sicherheitslücke in deutschen Mobilfunknetzen entdeckt. Bei Testanrufen wurden Daten des angerufenen Smartphones übertragen, teilweise schon bevor jemand den Anruf überhaupt angenommen hat.
Und welche Daten?
Zum Beispiel die IMEI, das ist eine weltweit eindeutige Kennnummer des Geräts. Außerdem konnten die Reporter teilweise das Smartphone-Modell und das installierte Betriebssystem erkennen.
Das klingt erstmal nicht so dramatisch wie mitgelesene Nachrichten oder gestohlene Passwörter.
Nein, denn allein mit diesen Daten lässt sich noch kein Handy übernehmen, also ausspionieren. Aber für einen gezielten Angriff sind sie ausgesprochen hilfreich. Besonders bei Menschen, die für ausländische Nachrichtendienste interessant sein könnten. Und warum das so ist, das haben unsere Kollegen vom BR, Jiska Klassen, gefragt. Sie ist Professorin am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und sie forscht da zur Sicherheit von mobilen Systemen.
Wenn du einen Angriff machst auf eine Person, die ein bestimmtes Risiko hat, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, PolitikerInnen und so weiter, dann ist so der erste Schritt rauszufinden, was für Gerätetypen, was für Betriebssystemversionen hat diese Person.
Also erst das Ziel technisch möglichst genau auskundschaften und dann nach einer passenden Schwachstelle suchen.
Genau so. Ein Angreifer könnte etwa gezielt herausfinden, wer ein veraltetes Telefon benutzt, für das es also keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Und das offenbar, ohne dass die betroffene Person überhaupt was davon bemerkt. Hören wir dazu nochmal Jiska Klassen.
Wenn ich jetzt halt sagen würde, ich möchte PolitikerInnen angreifen, dann kann ich eben danach scannen, hey, welche Personen haben vielleicht ein uraltes Telefon, was gar keine Updates mehr kriegt. Das ist quasi so ein vorbereitender Schritt. Aber wenn sich der halt gehen lässt, ohne dabei groß Spuren zu hinterlassen, ist es natürlich sehr bequem.
Das haben ja auch die Kollegen getestet, wie einfach das funktioniert. Durch einen Testanruf beim CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der ja auch im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags sitzt.
Ja, und das Ergebnis, das ist tatsächlich erstaunlich. Auch die Reporter konnten bei Kiesewetter die Kennung des Smartphones auslesen. Gerade bei einem Politiker, der sich intensiv mit Russland, mit der Ukraine, mit Nachrichtendiensten beschäftigt, wird das natürlich zu einem echten Sicherheitsproblem. Und ganz interessant dabei, Kiesewetter sieht die Verantwortung für diese Sicherheitslücke nicht nur bei den Mobilfunkanbietern.
Dass Betreiber hier offensichtlich gegen Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen verstoßen haben, aber auch die Bundesnetzagentur und unsere Sicherheitsbehörden haben offenbar diese Lücke nicht entdeckt. Und damit sind sie auch ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, beispielsweise Sicherheitsmonitoring zu leisten. Das ist mehr als nur riskant, das ist eine Gefährdung und ist dann auch ein Einfallstor für fremde Akteure.
Eine massive Sicherheitslücke also. Aber sag mal, Daniel, haben die Mobilfunkanbieter denn inzwischen reagiert?
Manche sagen ja, andere Unternehmen arbeiten noch daran und ich hoffe, sie brauchen nicht mehr allzu lange Zeit dafür. Denn die Recherche zeigt ja eben, wie unspektakulär moderne Spionage heutzutage funktioniert. Nicht unbedingt mit einem großen Hackerangriff, sondern schon im Vorfeld. Mit dem Sammeln von technischen Informationen, die dann miteinander verknüpft werden.
Und da sind wir natürlich bei der Frage, wer solche Schwachstellen nutzen könnte.
Ausländische Geheimdienste zum Beispiel. Und von dort führt eine ziemlich direkte Linie zu einem anderen ungewöhnlichen Vorgang in dieser Woche.
Ach ja, CIA-Chef John Ratcliffe ist überraschend nach Moskau geflogen. Mitten im Ukraine-Krieg, mitten in der Iran-Krise und offenbar mit einer ziemlich deutlichen Warnung im Gepäck. Daniel, klär mich auf. Was ist da genau passiert? Was hat der CIA-Chef in Moskau zu suchen?
Ja, in der Tat, der Besuch ist als solches schon recht ungewöhnlich. Ratcliffe ist am Dienstag für mehrere Stunden in der russischen Hauptstadt gewesen. Und wir wissen inzwischen, er hat dort zwar nicht Putin getroffen, aber er hat mit Vertretern der russischen Geheimdienste gesprochen. Was da genau besprochen wurde, das wissen wir natürlich nicht, aber US-Medien berichten unter Berufung auf informierte Kreise, dass Ratcliffe den Auftrag hatte, Moskau zu warnen. Und zwar davor zu warnen, die NATO militärisch auf die Probe zu stellen.
Auf die Probe stellen? Was soll das denn heißen? Dass die Amerikaner tatsächlich einen russischen Angriff auf ein NATO-Land befürchten?
Na, vielleicht nicht ganz so konkret, aber offenbar gibt es entsprechende Szenarien in amerikanischen Geheimdienstanalysen. Dabei muss man nicht gleich an russische Panzerverbände denken, die ins Baltikum rollen. Aber vorstellbar wäre auch so eine Art begrenzte Provokation, ganz bewusst. Also ein größerer Cyberangriff, eine Sabotage oder eine kleine militärische Aktion. Eine Grenzverletzung zum Beispiel. Also etwas, bei dem Putin testen könnte, wie geschlossen reagiert eigentlich die NATO? Und vor allem, wie reagieren die USA?
Das klingt ja fast gefährlicher als ein eindeutiger Angriff.
Ja, und genau das ist das Problem. Bei einem massiven Angriff wäre relativ klar, das ist der Bündnisfall, der NATO-Bündnisfall. Viel schwieriger ist diese Grauzone, wenn irgendwo im Baltikum etwas passiert und Russland sagt, wir waren das gar nicht. Wie schnell sind dann diese 32 NATO-Staaten überhaupt bereit, gemeinsam zu reagieren? Genau diese Unsicherheit, die könnte Moskau ausnutzen.
Und deshalb schickt Trump ausgerechnet seinen CIA-Chef nach Moskau?
Das ist zumindest ein ziemlich starkes Signal. Geheimdienstkanäle haben ja einen Vorteil. Man kann sehr direkt miteinander reden, ohne gleich einen offiziellen Gipfel daraus zu machen. Und Ratcliffe kann den Russen auch sagen, wir sehen, was ihr da gerade militärisch vorbereitet. Treibt es nicht zu weit.
Gab's denn sowas schon mal früher?
Ja, und die Parallele hat tatsächlich etwas Unheimliches. Denn im November 2021, da schickte Präsident Biden den damaligen CIA-Chef William Burns nach Moskau. Die Amerikaner haben damals den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze beobachtet und Burns sollte Putin vor einem Angriff auf die Ukraine warnen. Leider, wissen wir jetzt, ohne Erfolg, denn 3 Monate später begann die Invasion.
Das heißt aber nicht, dass Washington jetzt mit einem russischen Angriff auf die NATO rechnet.
Nee, das ginge zu weit. Wir wissen ja auch nicht eindeutig, was Ratcliffe genau besprochen hat in Moskau. Trump nennt den Besuch semi-routine, also gewissermaßen halbwegs routinemäßig. Aber ich sag mal so, CIA-Chefs fliegen eben nicht ständig nach Moskau. Der letzte bekannte Besuch eines CIA-Direktors, der liegt schon fast 5 Jahre zurück.
Und was bedeutet das jetzt für uns in Deutschland?
Na, dass die Frage der Abschreckung plötzlich sehr konkret wird. Deutschland ist schon länger Drehscheibe für NATO-Truppen, führt eine Brigade in Litauen und muss gleichzeitig seine kritische Infrastruktur schützen. Gegen Drohnen, gegen Sabotage, gegen Cyberangriffe. Wenn Russland tatsächlich jetzt testen will, wie ernst es die NATO mit ihrer Beistandsgarantie meint, dann wären wir nicht Zuschauer, sondern Deutschland wäre mittendrin.
Und Ratcliffes Reise könnte dann bedeuten, Washington versucht gerade genau diesen Test zu verhindern.
Ja, vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieses Besuchs. Nicht, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht, sondern dass die Amerikaner die Gefahr offenbar ernst genug nehmen, ihren CIA-Chef persönlich nach Moskau zu schicken.
Und damit sind wir ziemlich direkt bei Deutschland. Denn wenn Russland tatsächlich irgendwann die NATO testen sollte, dann stellt sich natürlich die Frage, sind wir darauf vorbereitet?
Ja, die stellt sich. Und Geld ist dabei inzwischen erstaunlicherweise nicht mehr das größte Problem. Deutschland steckt ja gerade gewaltige Summen in die Bundeswehr. Schätzungsweise 650 Milliarden Euro werden wir in den kommenden 10 Jahren allein in neue Rüstungsgüter stecken.
650 Milliarden. Damit müsste die Bundeswehr doch eigentlich ziemlich schnell ziemlich schlagkräftig werden.
Das sollte man meinen, aber genau daran gibt es jetzt auch Zweifel. Der Spiegel hat sich die Beschaffung von Rüstungsgütern in Deutschland mal genauer angesehen und er beschreibt ein ziemlich grundsätzliches Problem. Es wird nämlich viel bestellt, aber offenbar fehlt ein klarer Plan, welche Bundeswehr Deutschland für einen möglichen Krieg mit Russland eigentlich braucht.
Was heißt das konkret?
Nun, der Großteil der Ausgaben fließt derzeit noch in klassische Waffensysteme, also in Panzer, in Kriegsschiffe und ähnliches. Aber inzwischen ist ja klar, um sich effektiv verteidigen zu können, bräuchte Deutschland viel mehr an Drohnen, an KI-Systemen und moderne Kommunikation zum Beispiel.
Und außerdem geht's ja nicht nur darum, was gekauft wird, sondern offenbar auch darum, zu welchem Preis.
Na, und da wird es nach Informationen des Spiegels teilweise absurd. Dieseltanks, die bisher rund 140.000 Euro pro Stück kosteten, sollen auf einmal plötzlich das Doppelte kosten.
Und dann gibt's noch diese Fregatte.
Ja, die F-126. Das Projekt ist gestoppt wegen Verzögerungen und explodierender Kosten. Rund 2,4 Milliarden Euro wurden bereits in den Sand gesetzt. Und beim nächsten großen Fregattenprojekt, der F-127, steigen auch schon die Kosten von ursprünglich geplanten 26 Milliarden Euro auf mindestens 40 Milliarden.
Das klingt ja nach einem größeren Beschaffungsproblem. Und warum ist das gerade sicherheitspolitisch so brisant?
Naja, letztendlich läuft uns die Zeit davon. Westliche Geheimdienste warnen ja schon länger, dass Russland spätestens 2029 in der Lage sein könnte, NATO-Gebiet anzugreifen. Und wenn diese Einschätzung stimmt, dann lautet die entscheidende Frage natürlich nicht mehr, gibt Deutschland genügend Geld für die Verteidigung aus, sondern kauft Deutschland überhaupt das Richtige?
Und damit schließt sich ja auch der Kreis zu Radcliffe. Abschreckung funktioniert eben nicht allein durch eine Warnung aus Washington.
Richtig, sie funktioniert nur, wenn wir Länder wie Russland davon überzeugen, dass wir uns wirksam verteidigen können.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Inken Henkel und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Schön, dass ihr dabei wart.